Ja, Muttertag. Wir schlagen dazu auf, eine Mutter wollen wir uns ansehen, 1. Samuel 1 und 2, also zwei teilweise. 1. Samuel Kapitel 1 und 2. Diese Mutter heißt Hannah. Hannah bedeutet Huld. Ich überschreibe auch die Predigt mit: Ein Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Ein Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Kapitel 1, Vers 5. Hannah aber gab ihrem Ehemann einen doppelten Anteil, weil es sie eben so lieb hatte. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr um Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Vers 10. Sie aber, betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Vers 11. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deine Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Vers 12. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund, der hohe Priester. 13. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Vers 14, und Eli sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Und Hannah antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. 17, da antwortete ihr Eli und sprach: Geh hin in Frieden. Der Herr Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. 18, sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß. Und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. 19, und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn, und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana, der Ehemann, erkannte seine Frau Hannah, und der Herr gedachte an sie. 20. Und es geschah, dass Hannah schwanger wurde. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel, denn sie sagte: Ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und der Mann Elkana zog mit seinem ganzen Haus hinauf, um dem Herrn das jährliche Opfer darzubringen und das, was er gelobt hatte. Aber Hannah ging nicht mit, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Vers 26, und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an, also Samuel. Eigentlich totaler Widerspruch zu dem, was wir heute gehört haben. Fröhliche Lieder, schöne Aussagen, teilweise lustig und so weiter. Und hier haben wir eine Mutter, die keine war. die keine Hoffnung hatte, weil es gab menschlich gesehen keine. Ihr Mutterleib war verschlossen und zumal war auch noch durch diese Polygamie, durch diese Mehrehe ein Riesenärger, Zorn, Streit und ganz großes Unheil in dieser Familie. Ich bin so froh, dass der Herr durch das Christentum diese Polygamie abgeschafft hat. Also Mehrehe. Diese Mehrehe ist was ganz Furchtbares. Und diese Hannah, diese Huld, wie sie genannt wird, sie hat immer wieder ein Ziel gehabt, dort zu diesem Gott, in das Haus des Herrn. Um dort immer wieder zu hoffen und zu beten. Und ihre Betrübnis war groß. Wir lesen in Vers 15 nochmal, eine Frau von beschwertem Gemüt. Und beschwerte Gemüter, das sind Menschen, die wirklich leiden. Und zwar so leiden, dass wir das nicht erkennen können. Wir können nicht hineinschauen in das Herz eines anderen, in sein Leid. Und wir können auch nicht in das Herz hineinschauen, wenn jemand Freude hat. Aber diese Frau war so beschwert und es war nicht ohne Grund. Denn diese Nebenfrau oder andere Frau oder diese nicht so geliebte Frau von Elkana, sie hatte Kinder. Und da war es immer so dieses bittere, böse Herabblicken und dann auch das mit Worten vernichten des anderen, diese kränkenden Reden, und das hat einen betrübt und schwer gemacht. Und diese Beschwernis, die kann einen überfallen, jeden von uns. Und wenn diese Beschwerde ist, dann führt es dazu, dass diese Frau immer demütiger wurde. Sie ging dahin, sie hat dann viel gebetet, das ist ein wichtiger Aspekt in dem ganzen Abschnitt für diese werdende Mutter. Und sie hat gebetet innerlich, lange, von Herzen. Sie hat immer wieder ihr Herz ausgeschüttet, aber es musste nicht jeder hören. Und dann war ein Mann, der Eli, der war dabei gestanden als Hohepriester und der sollte darauf achten, dass die Würde und die Ordnung im Haus des Herrn eingehalten wird. Und als er das so beobachtete von außen, da dachte er, eine Betrunkene. Ein alter Mann, Eli, er hat vorschnell gehandelt, er hat vorschnell gesprochen, aber noch schlimmer, er hat vorschnell geurteilt. Und dieses vorschnelle Urteilen, ohne die Wahrheit zu kennen, ohne mal nachzufragen, was ist mit dir, Frau, warum du bewegst nur deine Lippen und du sprichst nicht laut, was kann ich dir vielleicht helfen, kommt er gleich mit der schweren Waffe, du bist betrunken, lass den Wein von dir. Und es ist interessant hier festzustellen, dass diese Frau, diese demütige oder gedemütigte, betrübte Frau mit einem hohen Priester zu tun hatte, der zwei Priester hatte, zwei Söhne, Vers 3, Hophni und Phinehas. Der eine heißt Faust und der andere heißt Erzmaul. Faust und Erzmaul. Und dann in den weiteren Kapiteln wird über diese beiden berichtet, was das für Typen waren. Gottlos bis in die Haarspitzen. Hure und dieser Eli, anstatt es zu verurteilen, diese Sünde, der spricht zu seinen Söhnen in Kapitel 2, 24 nur, nicht doch, meine Söhne, tut doch nicht also. Das Offensichtliche konnte er nicht verurteilen, aber diese Frau, da hat er schnell das Urteil gefällt, sie ist betrunken. So kann es gehen, wenn man im Glauben gewachsen ist und man meint, man ist schon vorangekommen, hat viel Erfahrung gesammelt, dann ist man schneller dabei, ein Urteil zu fällen, als man vielleicht, wenn man noch nicht so weit ist, vorsichtiger ist, etwas in gewisser Hinsicht zu richten. Und so lernen wir einen wesentlichen Punkt für uns alle. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, wenn ihr nicht die Hintergründe und den Herzensgrund von jemandem kennt, prägt euch das ein. Es geht nicht darum, nicht die Sünde zu richten. Das zweifelsohne muss gerichtet werden. Aber die inneren Beweggründe von jemandem, der vielleicht beschwerten Gemütes ist und betrübt ist, richtet nicht vorzeitig, bevor ihr nicht alle Daten und Fakten kennt. Prägt euch das ein. Nicht, dass der Herr einmal mit dir und mir das Gleiche tut. So hat also diese Frau gelitten und hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt. Und als dann Eli eines Besseren belehrt war und er dann plötzlich festgestellt hat, Vers 17, es war ein Fehler, geh hin in Frieden. Ja, so schnell kann man das, kann man sich ändern. Ja, so. Geh hin in Frieden, der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Warum hat er nicht gesagt, Entschuldigung? Ich habe das falsch beurteilt. Eli, wie ich schon sagte, schnell im Urteilen, aber wenn es um die wirklich wichtigen Dinge ging, da hat er geschwiegen. Und lasst uns in unserem Leben Leute sein, die sich nach wirklichen wichtigen Dingen Ausschau halten und nicht nach den unwichtigen Dingen. Dass wir nach den wichtigen Dingen in der Gemeinde achten und nicht nach den unwichtigen. Es wird so viel Streit und Elend erzeugt durch die Diskussion über unwichtige Dinge. Ja, Vers 18. Die Frau ist dann hingegangen und hat in ihrem Beschwerdengeist auch einen Glaubensgeist gehabt. Das lesen wir in Vers 19. Entschuldigung, Vers 18b. So ging die Frau ihren Weg und aß. Und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. In all dem, was der Eli falsch beurteilt hatte, war es doch Gnade Gottes, dass er durch seinen Mund an die Frau eine Botschaft übermittelt hat von Gott. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte. Sodass wir als Gläubige, Mann und Frau, immer in der gleichen Hoffnung stehen können, selbst wenn wir Fehler machen und im Glauben fallen, kann Gott uns jederzeit als sein Werkzeug und Sprachrohr verwenden. Und so auch bei diesem Eli. Und das kam zu dieser Frau und in ihrem betrübten Geist, in ihrem niedergeschlagenen, man könnte vielleicht sogar sagen, ein bisschen erdrückenden Last, kam so ein Hoffnungsschimmer auf, der, wie der Petrus sagt, werft alle eure Sorge auf mich, denn ich bin besorgt um euch, so spricht Gott der Herr, und ich werde euch zur rechten Zeit erhöhen. Dass dieser Gedanke des Glaubens ein bisschen sie heraushob aus dieser Not und sie hat wieder etwas Hoffnung gefasst. Ja, Gott wird doch mein Gebet nicht verwerfen. Aber wisst ihr, was das Harte an der Geschichte war? Wirklich hart für eine Mutter. Zu beten, sie werde, Vers 11, diesen Sohn, den du mir, Herr, geben kannst, dir geben. Ein Leben lang. Herr der Heerscharen, wenn das Elend deiner Magd angesehen hast und an mich gedenkst und deine Magd nicht vergessen wirst und deine Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. So, liebe Mutter, da geh mal in dich. Dein einziges Kind, das du bekommen sollst vom Herrn, obwohl es unmöglich ist, ein Kind zu bekommen. Und das gibst du auch noch her. Das gibst du auch noch her. Das nennen wir selbst verleugnen. Und zwar, indem ich sage, in der härtesten Christenprüfung gebe ich das her nach Gottes Willen, was ich am liebsten habe. Und jetzt kommt's. Und das mit Freuden. Und wenn du einmal in dieser Lage bist oder in diese Situation kommen musst, dann will ich nicht sagen, dass du das gleiche erlebst wie die Hanna. Aber wir werden in die Lage kommen, dass Gott das Liebste von dir fordert, damit du das ihm gibst, was dir am wichtigsten ist, und das mit Freuden. Und Spurgeon hat einmal gesagt, diese Prüfung, wenn er zurückschaut auf sein Leben, dann ist er nur in diesen Prüfungen eigentlich in der Gnade gewachsen. Nur in diesen schweren, harten Prüfungen. Nicht beim Sonnenschein, wenn alles gut lief, sondern in harten Zeiten des Regens, des Sturmes, da ist er gewachsen in der Gnade. So können wir sagen, eine betrübte Frau, die im Gebet sich Gott hingab und sich selbst verleugnete und das Erbetene dem Herrn wiederzugeben und das im Glauben des Herzens. Das können nur Menschen verstehen, wie wir heute Morgen gehört haben, die von Gott einen neuen Geist bekommen haben, ein neues Herz, ein neues Denken, eine neue Haltung, einen Samen, der von Gott selbst ist. Denn wir sind ja durch das Samen des Wortes Gottes von neuem gezeugt worden. Und jetzt haben wir diese drei Punkte kurz angeschaut und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Ihr Lobgesang in Kapitel 2. Hannas Gebet oder Hannas Lobgesang. Oder was hat Hanna gelernt? Und wenn wir das haben, dann kommt der letzte Punkt, Mutter sein. Also zunächst Kapitel 2. Und Hanna betete und sprach, mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde. Denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr, ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet, der Herr macht lebendig. Der Herr macht arm, er macht reich, er führt ins Totenreich und führt herauf, er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn, jetzt kommt die Überschrift zur Predigt, der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Und Elkana, der Ehemann, ging hin nach Rama zu seinem Haus. Der Knabe Samuel aber diente dem Herrn vor Eli, dem Priester. Seht, ein wunderbares Gebet, ein Lobpreis Hannas infolge der ganzen Trübsal. Infolge dieser Betrübnis über Jahre hinweg. Die Frau, sie hat ihren Sohn Samuel dort übergeben. Und Samuel hat sofort den Herrn dort angebetet. Und jetzt hat sie viel über Gott gelernt. Sie hat himmlische Gemeinschaft gehabt in und gerade wegen der Not. Und so ist Gott. Der Herr sagt, die Not wird sie lehren, nach mir zu fragen. Not und Leid, das ist das Wachstumskorn, was der Herr uns schenkt. Obwohl ich nicht sagen kann, dass Not und Leid schön ist. Niemand kann das von uns sagen. Aber es ist notwendig. Notwendig in dieser Zeit, notwendig in der Vergangenheit und notwendig in der Zukunft, bis wir einst beim Herrn sind. Jeder hat schon viele Nöte hinter sich, viele haben es noch vor sich. Aber jeder wird es haben. Und deswegen ist es so wichtig, auch von so einer Frau, einer solch betrübten Frau zu lernen. Was hat sie also gelernt? Erstens, 10 Punkte. Sie hat ihre Freude nicht in Samuel gehabt, nicht in ihrem Kind. Ihre Freude hat sie im Herrn gehabt. Sie freut sich, Kapitel 2, Vers 1, mein Herz freut sich in dem Herrn, Jahwe, der an mich gedacht hat, der mich nicht vergessen hat, der all die Gebete, die ihm vorgetragen wurden, gewogen hat und dann der einst erhört. Und der einst kann lange sein, so wie es bei ihr war, jahrelang. Der einst war jahrelang. Wisst ihr, und das ist das Schlimmste, was es eigentlich so gibt bei den Gläubigen, wenn sie hoffen und hoffen und harren und hoffen, es ist noch nicht gekommen und der Glaubende, er steht auf dem Aussichtsturm und schaut. Und schaut, wann kommt die Erfüllung? Wann wird Gott endlich mein Gebet und mein Flehen erhören? Und da kann man schon mutlos werden manchmal, wenn Gott in seiner Gnade nicht diesen Geist des Glaubens in uns hineingelegt hat, wie wir es heute gehabt haben, Epheser Kapitel 2. Er hat uns einen Geist des Glaubens gegeben. Und dieser Geist des Glaubens ist der Unterschied zur Welt. Kein anderen. Wir haben es auch gehört heute im Römerbrief Kapitel 1. Die Gerechtigkeit aus Glauben. Der Gerechte wird aus seinem Glauben leben, nicht aus seinen Werken. Die Werke, sie zeugen von meinem Glauben. Und diese Frau Hannah hat durch ihre Werke gezeugt, dass sie glaubt, indem sie immer wieder zu dem Haus des Herrn ging. Und das war ihr Werk. Sie ging und betete und ging und betete und hoffte. Jetzt geh in dich und frage dich, tust du das ebenso? Lass uns das eine heilige Pflicht, wie immer Spurgeon gesagt hat, für uns werden. Eine heilige Pflicht. Beten und hoffen und ausschauen und warten. Zweitens. Mein Horn, sagt sie, ist erhöht durch den Herrn. Mein Horn, meine Kraft wurde von Gott erhöht. Nicht durch die Erfüllung des Gebetsanliegens. Ist auch wichtig. Trennen wir uns von dem Gedanken, dass das, was er uns geschenkt hat, diese Gebetserhörung, wichtiger ist oder wird als er der Geber. Und wir sind ganz schnell in der Gefahr, dass es uns eventuell so geht, wie 5. Mose 32, das Lied Mose, wo er beklagt, dass das Volk, es war ja so gesegnet und der Herr hat ihrer gedacht und hat ihnen das so viel gegeben und dann wurden sie reich und dann vergaßen sie den Geber. Wir sind allesamt gleich. Unser Fleisch vergisst den Geber schnell. Und gerade der heutige Zeitgeist, der Zeitgeist, wie die Amerikaner sagen, er kommt ja dann am Mittwoch, denke ich, zum Tragen, der Zeitgeist, der heute wütet, weil er wüten darf und Gott quasi die Verstockung immer weiter zulässt. Dieser Zeitgeist der prägt auch unser Fleisch zunehmend. Und dann sind wir geneigt, das eine oder andere uns an die Fahne zu heften. Und das war der dritte Lernpunkt. Ihre Hilfe war seine Hilfe. Also ihre Hilfe war seine Hilfe. Und das führte sie zu großer Freude. Ihr merkt schon, frohlocken, helfen, dankbar sein. Er ist der, meine Kraftquelle ist. Und das ist nur Gott, der Herr. Und hier haben wir das Wort über den Herrn, nämlich Yahweh, der ewig Seiende. Das Gebet zu dem Herrn war in Vers 11, Kapitel 1, Vers 11, an den Herrn der Heerscharen. Und der Herr der Heerscharen ist anders zu betrachten. Das ist nämlich der Richtende, der Allgewaltige, der herrscht über die Heerscharen des Himmels, der kommt zur Vergeltung und zu Gericht und zum Ausüben seines Zornes. Und wir sehen hier zwei Charaktere, die sie von Gott anspricht. Der erste Charakterzug ist der sagt, Hanna, ich habe dir die Ehelosigkeit, die Fruchtlosigkeit deines Leibes verordnet. Nehme es an. Es ist zu deinem Besten, zur Demütigung, auch wenn dich diese Nebenfrau, dieser Unfrieden und Unsegen so ganz stark kränkend macht. Aber als Gott dann erfüllte, sprach sie zu dem ewig Seienden, Kapitel 2, Vers 1, dem Herrn Yahweh. Und es sind zwei unterschiedliche Charaktere. Der Yahweh ist der Gnädige in seiner Art, den sie hier anspricht. In seiner Gnade hat er an sie gedacht. Und vorher hat sie erkannt, wenn Gott, der den Zorn über die Gottlosigkeit ausführt, zu Recht, dann hat er auch das Recht, meinen Mutterschoß zuzuschließen. Denk mal ein bisschen nach und versuche dein eigenes Leben und deine Erfahrungen so einzuordnen, dass Gott der Allmächtige, unser himmlischer Vater, beides ist. Er ist der Liebende und es ist der Erziehende. Und auch beides haben wir hier, der Erziehende und der Liebende. Sie hat also viertens diesen Dingen den richtigen Platz gegeben. Also Dinge meine ich jetzt. Sie hat irdische Dinge empfangen, den Samuel, und hat aber gleichzeitig gesehen die göttliche Gnade. Und ein Gotteskind, und wir müssen alle lernen, die Dinge der Welt dort hinzustellen, wo sie hingestellt werden müssen, nämlich auf die Erde. Sie gehören zur Erde und sie werden bei der Erde verbleiben. Was meine ich? Essen, Trinken, Kleidung. Das ist irdisch, es kommt von unten, es wächst auch vom Boden. Und es bleibt auch da. Und deswegen hat der Herr gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, vom Himmel kommend, werdet ihr in euren Sünden hier unten sterben. Denn ich komme vom Himmel oben. Und die Hanna hat gelernt von ihrem Gott und Gott kennengelernt, was Gott eben im Himmel ist. Und so ist der Herr Jesus vom Himmel gekommen, um uns in den Himmel zu führen, weg von dieser Erde. Daher, sie hat die Dinge an den richtigen Platz gestellt, wo sie hingehören. Auto, Haus, Arbeit, Familie, Kinder, bleibt hier. Unser himmlischer Ort ist droben. Hier ist die irdische Stadt. Und die zukünftige, die Gott erbaut, suchen wir, wie Abraham. Und das sind wir Pilgerreisende, sagt uns Petrus. Also, ordnet die Dinge richtig ein. Wenn ihr Not geratet, fragt euch immer als erstes, ist es irdisch oder himmlisch? Irdisch, na gut. Na gut, das kann man auch mal verlieren. Mal nicht so schlimm. Aber himmlisch, himmlisch wird nicht verloren. Da freuen wir uns drüber. Fünftens, Vers 2. Sie hat kennengelernt, dass Gott heilig ist. Niemand ist heilig wie der Herr. Es ist keiner außer dir. Es ist kein Fels wie unser Gott. Wir wissen ja, im Neuen Testament wird uns das aufgeschlossen. Wer ist der Fels? Auf wen bauen wir? Worauf baust du dein Haus? Auf den Fels oder Sand? Der Fels des Heils, geöffnet mir. Die Heiligkeit des Herrn ist so erhaben, dass sie gelernt hat, Gott kann tun und lassen, was er will. Und er bleibt immer heilig. Er ist immer getrennt von dieser sündigen Welt. Wir wissen, und wir haben es heute gehört, der Sohn Gottes kam auf diese Erde, um für unsere Sünden zu sterben, aber nicht nur deswegen. In Kapitel 9 des Hebräerbriefes und Kapitel 10, da sagt der Herr, die Buchrolle berichtet von mir und ich bin gekommen, den Willen, o Gott, zu erfüllen. Denn niemand auf dieser Erde hat je seinen Willen erfüllt, deswegen bin ich gekommen. Den Willen Gottes zu erfüllen. Ein wahrer Mensch, die wir nicht Menschen waren. Denn der Mensch sollte die Herrlichkeit Gottes auf Erden leben. Und alle von uns, Kapitel 3, Römerbrief, hatten Mangel an der Herrlichkeit Gottes. Keiner war von uns ein Mensch. Luther hat mal gesagt, harte Aussprache, aber er hat gesagt, halb Teufel und halb Tier. Aber kein Mensch. Und wenn ihr Kapitel 3 des Römerbriefes weiter gelesen habt, dann habt ihr den Charakter gesehen, wie der Mensch ist, innerlich böse, verdorben. Dann hat er den Mund, aus dem Maul kommt nur Übles. Und dann, drittens, läuft er, um Blut zu vergießen. Und da schaut euch an, die Welt, erschießen sich, bringen sie um, schlagen sich, ach, was da alles ist. So ist der Mensch. Er ist kein Mensch. Der einzig wahre Mensch, das selbst Pilatus gestehen musste, ein Mensch. Das war der Einzige. Jesus. Jesus ist der einzige Mensch, der auf Erden lebte. Deswegen kann er von diesen Menschen auf Erden hier niemals in irgendeiner Form verurteilt werden. Das habe ich auch noch nie gehört. Noch nie einer der Gottlosen, wenn sie noch so frech waren, hat ein böses Wort sagen können, sagen, ja, das war schlecht und dies war schlecht. Nein, da schweigen sie halt. Aber sie konnten nie etwas anhängen. Weder Sünde noch sonst irgendetwas. Auch die Pharisäer, die Priester und so weiter und die Juden konnten ihm keine Sünde anhängen. Aber der wahre Mensch, das hat sie gelernt. Ach, ein Mensch. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Ja, sechstens. Sie hat seine Allgenugsamkeit erkannt. Kapitel 2, Vers 3. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Der alles weiß. Und wenn wir unsere Kinder, ihr Mütter, recht erzieht, dann sagt ihnen immer Folgendes. Der Herr weiß und sieht alles. Dann wird sie klein. Denn eines Tages werden sie wieder für sich alleine sein. Und dann wird der Gedanke kommen, den der Geist Gottes gibt und sagt, du weißt, der Herr sieht alles. Und das wird die Kinder bewahren vor dem großen, vor dem größten Übel, nicht vor allem, aber vor dem größten Übel, dass sie vielleicht das Allerschlimmste nicht tun, wozu sie imstande wären. Aber sie tun es nicht, weil Gott durch dieses Wort, der Herr ist ein Gott, der alles weiß, er wird dann zu ihnen sprechen. Verlasst euch auf diesen Segen. Siebtens, sie hatte die Vorsehung erkannt, wie Gott immer handelt. Vers 4. Er zerbricht den Bogen des Starken, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Das ist auch so ein Grundsatz, wie der Herr zu Paulus gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn in den Schwachen bin ich mächtig. Oder Hebräer 11, 34, aus der Schwachheit ist die Kraft oder sind sie zu Kraft gekommen, die Glaubenshelden. Aus der Schwachheit sind sie zur Kraft gekommen. Lernen wir, es ist nicht schlimm, schwach zu sein. Im Gegenteil. Dann kannst du dich darauf verlassen, dass Gott, der Herr, wirksam in dir sein wird. Achtens, sie lernte die Art und Weise kennen, wie Gottes Gnade funktioniert. In Vers 5 bis 8 heißt es unter anderem, die Satten haben sich um Brot verkauft. Die Hungrigen aber hungern nicht mehr. Gottes Gnade ist immer anders, als die Menschen denken, nämlich seitenverkehrt. Im 1. Korinther 1, da können wir das ausführlich nachlesen, dass Gott die erwählt hat, die nichts sind in dieser Welt. Und die Reichen und Angesehenen und die Herrscher sind wenige, die zum Reich Gottes berufen sind. Die Gnade, es gefällt ihr immer, den Schwachen zu retten. Es gefällt ihr immer, wenn du schwach bist und kommst zum Herrn, dich in deiner Schwachheit wieder aufzurichten. Das gefällt der Gnade Gottes. Deswegen sagt Jakobus 4 sehr richtig, dass die Hochmütigen gedemütigt werden und den Schwachen gibt der Gnade. Verlass dich drauf. Wenn du mal in Not kommst und du bist schwach, vielleicht auch in Betrübnis und bist in trüben Geist, dann sprich dem Herrn zu und sage, es ist doch deiner Gnade Freude, mich aus dieser geringen Haltung wieder aufzurichten. Es ist doch deine Freude. Es gefällt deiner Gnade. Das hat sie gelernt. Neuntens. Sie hat die Treue des Herrn gesehen. Vers 9. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten. Die Treue Gottes. Eines der größten Edelsteine, die der Herr in seinen Kronen hat, seine Treue. Und er ist immer treu, obwohl, und das ist das, was eben die Hanna über Jahre hinweg erlebt hat, der Herr hat seine Erfüllung verzogen. Wie die Alten immer gesagt haben, verzogen. Und dann hat Spurgeon einmal gesagt, aber er ist trotzdem spätestens rechtzeitig gekommen. Verzogen, aber spätestens rechtzeitig doch gekommen. Sodass du kurz vorm Zusammenbruch den Ausgang in der Versuchung bekommen hast. Korintherbrief nachzulesen. Und letzter Punkt, zehntens. Sie hat, und das hat mich wirklich, also wirklich überrascht, dass sie plötzlich eine prophetische Schau bekommen hat. Und zwar in Vers 10. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert Aber du bist die Donnern im Himmel. Aber jetzt. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem einzelnen König Macht verleihen und das Horn seines Christus erhöhen. Und dann spricht sie, interessanterweise, als Höhepunkt des Ganzen, von einer Anzahl von Kindern. In Vers 5b. Ja, die Unfruchtbare, sie hat 7 geboren. Und wir wissen, dass der erste Samuel war. Und Kapitel 2, 21 sind nochmal 5 Kinder dazugekommen. Also waren 6. Wer ist der 7.? Der 7. ist das, was sie in der prophetischen Schau Gottes bekommen hat. In Vers 10, das ist der Gesalbte. Das ist der, der einmal die Macht von Gott bekommen wird, der König der Juden, unser König der Könige. Und das einmal, eines Tages nach Jesaja 2, dieses himmlische Königreich auf Erden 1000 Jahre lang sein wird. Da wird ein Frieden sein, Jesaja 2, da werden sie die Pflugscharen dann herstellen aus Waffen, da wird echter Friede sein. Wir können uns das nicht vorstellen. Welch ein Glück und welch eine Freude. Was hat Gott ihr alles geschenkt? Und nun die Zusammenfassung. Mutter sein, 5 Punkte, was heißt es? Erstens, denke daran, dass deine Gebete als Mutter von Gott erhört werden bezüglich deiner Kinder. Spurgeon hat einmal zu Recht gesagt, es gibt niemanden außer die Mutter, die zum Herzen eines Kindes so einen Zugang hat, wie sie. Kein Vater, niemals, aber die Mutter hat den Zugang zum Herzen ihres Kindes. Bete fleißig und ohne Unterlass für dein Kind, der Herr wird es erhören. Zweitens, sei gütig und gnädig. Lass dich nicht schnell erbittern. Mach es wie sie. Sie hat dem Eli nicht sofort die entsprechende Antwort gegeben, als er sie quasi als Säuferin betitelt hatte. Sondern sie war gütig und hat eigentlich freundlichst geantwortet. Sei gütig und schluck das runter, wenn bei manch einer Frau die Waffe des Mundes gleich schnell da ist. Drittens, mach richtig Gebrauch von dem, was Gott dir schenkt. Und erziehe deine Kinder gottesfürchtig. Wie ich es vorhin sagte, sag den Kindern, der Herr weiß alles. Viertens, danke und preise Gott vor deinen Kindern, damit sie sehen, dass das, was du leistest, zweifelsohne, Gottes Gnade ist und dass ihm letztens der Lob gilt. Denn sonst werden die Kinder nicht wissen, wen sie loben und preisen sollen. Das werden sie nämlich auch mitnehmen in ihrem Leben. Und letztens, fünftens, musst du ein bisschen lachen bei dem Gedanken hier. Sie hat ein Kind bekommen, ja, und musste das Kind wieder hergeben und hat 500% Zinsen bekommen. Nämlich 5 Kinder. Der Herr lässt sich nicht spotten. Der gibt dir eine 500%ige Verzinsung von dem, was du verlierst. Und das hat mich so ruhig gestellt, das kann ich jetzt auf alle uns Gläubige übertragen. Was du verlierst, der Herr weiß alles. Und er kann dir 500% wiedergeben und du sagst, oh, wie dumm war ich nur, auf das eine da nachgeschielt zu haben und ich kriege doch fünffach mehr. Prägt euch das ein. Hannah, die Huld, oder der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft, gar nichts, nicht mal, dass ich hier rede und ihr hört. Nichts können wir aus eigener Kraft. Wir können alle sofort tot umfallen. Die Stimme könnten wir versagen, die Worte vergessen, Schlaganfall oder ihr fallt um, kann ja auch passieren. Nichts können wir aus eigener Kraft. Das ist der Ausgang für jede Segnung. Und so hoffe ich, dass der Herr uns diese Gnade immer wieder vor Augen malt und uns Kraft schenkt, wenn die Prüfungen morgen wieder kommen oder vielleicht heute Nachmittag schon, dass er uns Freundlichkeit verleiht und Glaubenskraft und Hilfe und dass wir ja nicht höher von uns denken, als sich zu denken gebührt, auf dass er gepriesen wäre in Ewigkeit.